Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntag, einen schönen Herz-Jesus-Sonntag und einen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Auch der Juni, der hat ja traurig begonnen an den Küsten im Mittelmeer, vor Kreta in diesem Fall jetzt. Wir frühstücken heute am Vormittag mit einer Frau, die das Leben und Erlebte, die Welt der Flüchtlinge nicht verdrängt, sondern in diese Welt ganz bewusst eingetaucht ist. Monika Psenner, Wirtschaftswissenschaftlerin, Rentnerin inzwischen aus Diers, wird wieder als Freiwillige in ein Flüchtlingscamp gehen, sagt sie, spätestens im Herbst, nachdem ihr so ein Einsatz im Frühling sehr nahe gegangen ist. Und vom Erlebten hören wir heute bis 12 Uhr. Einen schönen guten Morgen, Monika, und herzlich willkommen hier auf Südtirol 1 zum Frühstück.
Guten Morgen.
Nicht nur diesen Einsatz im Flüchtlingscamp gibt es zu beratschen, sondern einen ganz spannenden Job, den du ein Leben lang bei der OPEC in Wien, der Organisation Erdöl exportierender Länder, hattest. Eine Welt, in die wir auch eintauchen mit dir und hinter die Kulissen blicken. Ich freue mich auf zwei spannende Stunden hier heute am Vormittag zu Südtirols beste Musikmix am Wochenende. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Psenner besuchen wir heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück in Weislandbad in Diers daheim bei ihr, wo sie seit ihrer Pensionierung die meiste Zeit lebt, neben ihrer Wohnung, die sie noch in Wien hat. Monika, zwei Wochen als freiwillige Flüchtlingshelferin auf der griechischen Insel Leros. Mit welchen Eindrücken sitzt du heute, so ein paar Wochen danach, hier in Diers auf deiner wunderschönen Terrasse?
Das war eine gute Zeit, eine stressige Zeit, eine anstrengende Zeit, aber eine sehr gute Zeit für mich. Es war einfach ein ganz gutes Gefühl, dass man irgendwas machen kann, irgendwo sich einsetzen kann, wo es auch was bringt, was Sinn macht. Ich glaube, dass alle, die wir in Europa leben, dass es uns recht gut geht, dass wir einfach Glück gehabt haben, in friedlichen Ländern zu leben und auch, dass es uns auch materiell recht gut geht. Nicht allen geht es gleich gut, aber im Großen und Ganzen geht es uns gut. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. In manchen Ländern ist es eben nicht so. Da herrscht Krieg und die Menschen müssen alles zurücklassen und fliehen. Und ich finde es einfach auch ein bisschen meine Aufgabe, da ein bisschen was zu geben auch für alles, was ich bekommen habe. Aber wie gesagt, nicht jeder muss nach Leros. Es gibt ja vor Ort, kann man auch immer sich einbringen mit freiwilligen Arbeit. Für mich passt es halt, weil ich gern auch irgendwo anders bin und ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich erstens recht gut Englisch kann und zweitens auch sehr gut die Mentalität der Menschen aus dem Mittleren Osten kenne durch eben meine lange Arbeitserfahrung und dass ich halt glaube, dass ich da recht gut geeignet bin.
Was hat es dort zu tun gegeben für dich? Womit hast du deine Tage gefüllt?
Ja, es war hauptsächlich manuelle Arbeit, muss ich sagen, also Essenverteilung, dann Getränke verteilen, also Tee machen, dann Kleider verteilen, weil ja die Flüchtlinge mit nichts gekommen sind, Kleider verteilen und Hygieneartikel verteilen, die haben nichts gehabt, also Zahnbürste, Zahnpasta, Seife für die Babys, Pampers und dann diese ganzen Kleider sind zum Teil also gesammelte Kleider, die aus Europa geschickt wurden, per Schiff hintransportiert wurden und zum Teil wurden sie auch neu gekauft, von Spendengeldern gekauft und das hat man ja auch sortieren müssen, weil man darf nicht vergessen, es sind manchmal 500 Flüchtlinge am Tag gekommen und das muss man, also man hat die Kleider herrichten müssen, sonst wäre das ja nie, hätte es nie funktioniert, wenn da 500 gekommen sind und einfach wild da in den Kartons herumgewühlt hätten.
Ja, klar, unabhängig von Größe.
Ja, also das war, also Essensverteilung, Kleiderverteilung, sowohl im Flüchtlingslager als auch im Hotspot. Hotspot ist ja auch ein Lager, nur ein Polizeilager wie ein Gefängnis, wo die Flüchtlinge nicht heraus durften. Und dort war es besonders schwierig, weil die Flüchtlinge wirklich sich in dieser Umgebung nicht sehr gut gefühlt haben. Sie haben einfach nichts tun können den ganzen Tag und sie waren eingesperrt und sie haben nicht einmal, wenn jemand geraucht hat, haben sie nicht einmal Zigaretten bekommen, das haben dann meistens die Freiwilligen ihnen gebracht. Sie haben keine SIM-Karte für die Handys bekommen, das wäre sehr wichtig gewesen, dass sie ihre Familie verständigen konnten und ihnen ausrichten, dass sie gut über die Ägäis gekommen sind. Es war alles nicht möglich aus Sicherheitsgründen und es war ein sehr schwieriger Zustand in dem Lager, vor allem wenn die Menschen länger als 3 Tage dort bleiben mussten. Also die meisten sind nur 3 Tage dort geblieben. Sie haben eben die Registrierung über sich ergehen lassen müssen, also die ganzen Personalien aufnehmen und dann die Fingerabdrücke. Und das hat meistens so an die 3 Tage gedauert. Aber vor allem Jugendliche, minderjährige Jugendliche oder unbegleitete Jugendliche, die haben meistens länger bleiben müssen, auch bis zu 10 Tagen oder 2 Wochen. Und das war hart, weil die haben einfach nicht gewusst, was sie tun sollen in der Zeit und sind unruhig geworden. Das war manchmal waren sehr unangenehme Situationen.
Diese Menschen kommen ja völlig durchnässt und ohne jegliches Gepäck mit Nützlichem drinnen, eventuell übers Meer, also wenn sie überhaupt den Weg schaffen. Was kann man denen sonst Gutes tun im ersten Moment? Und was ist dieses Leros für ein Ort? Fragen, die ich Monika Psenner auf Südtirol 1 im Sonntagsfrühstück in knapp 5 Minuten stellen werde. Sonntagsvormittagsratsch auf Südtirol 1 heute in Feuer und Flamme, unserem Frühstücksinterview, in dem wir Ihnen Woche für Woche spannende Gäste vorstellen und deren Engagement, deren Leidenschaft. Heute mit der freiwilligen Flüchtlingshelferin Monika Psenner. Trockene Schuhe, Kleidung, Zahnbürste, Babymilch, haben wir gehört, das sind Dinge, mit denen ihr im Hotspot und in dem Lager auf Leros in Griechenland erste Bedürfnisse der Ankömmlinge dort gestillt habt. Was brauchen diese Menschen, diese Flüchtlinge sonst im ersten Moment, deiner Erfahrung nach?
Sonst war sicher auch wichtig, dass man mit ihnen ein bisschen geredet hat, also ein bisschen die menschliche Zuwendung. Leider haben wir gerade die erste Woche wenig dazu Zeit gehabt, aber es ist dann doch mehr Zeit gewesen und das hat ihnen irrsinnig gut getan. Und sie haben dann, wenn man sie gefragt hat, wo sie hin möchten, haben die meisten gesagt, nach Deutschland. Warum nach Deutschland? Weil Deutschland ein gutes Land ist. Jetzt sage ich dazu, warum ist es ein gutes Land? Na, Deutschland hat einfach den Ruf, dass es ein mächtiges Wirtschaftsland ist und wo es relativ gut geht, trotz Krise. Und es ist auch bekannt, dass die Aufnahmebedingungen für Flüchtlinge verglichen mit anderen Ländern recht gut sind. Es gibt in Deutschland hat es immer schon Flüchtlinge gegeben, nicht in diesem Ausmaß, aber von verschiedenen Ländern. Manche haben eben schon Verwandte oder Freunde in Deutschland gehabt und wollten dann dahin. Also das sind so die Beweggründe. Und wenn man sie dann gefragt hat, was habt ihr vor, wenn der Krieg in Syrien zu Ende geht, dann haben sie eigentlich alle gesagt, wir wollen wieder zurück.
In diesem, also auf Leros waren das vorwiegend,
nicht nur, aber der größte Teil waren Syrer.
Was ist das sonst für eine Insel? Das ist jetzt keine dieser großen touristischen Inseln.
Leros ist eine sehr kleine Insel, also es sind diese 5 Inseln, wo die Hotspots sind, angefangen Lesbos, Kios, Samos, Leros und Kos ist drunter noch. Also es ist oberhalb von Kos. Eine kleine Insel, wo ganz wenig Tourismus ist. Der Grund dafür ist, dass auf dieser Insel schon vor vielen Jahren eine psychiatrische Klinik gebaut wurde, die es immer noch gibt, aber es gibt jetzt sehr wenige Insassen. Und auf diese Insel sind die ganzen schweren psychiatrischen Fälle von ganz Griechenland hingekommen. Das hat dazu geführt, dass ganz, ganz wenig Tourismus ist. Und jetzt sind die ganzen Flüchtlinge dort, also die Inselbewohner haben es wirklich nicht leicht. Trotzdem, was man so mitbekommen hat, waren sie eigentlich recht freundlich zu den Flüchtlingen.
Und zu Kaffee, zu Aprikosenkuchen und Erdbeeren mit Blick auf den Rosengarten erzählt heute die Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Psenner aus St. Zyprian von ihren Erfahrungen als freiwillige Flüchtlingshelferin auf Leros. Monika, du hast gesagt, ohne Freiwillige wäre die Situation in diesem Flüchtlingslager dort eine absolute Katastrophe gewesen. Wie müssen wir uns das konkret vorstellen?
Es ist so gewesen, also im Flüchtlingslager, ich rede jetzt nicht vom Hotspot, sondern vom Flüchtlingslager, das gibt es seit letztem Sommer. Letzten Sommer sind bis zu 5000 Menschen, Flüchtlinge, nach Leros gekommen und hat es kein Lager noch gegeben. Und damals sind sie am Anfang von den Einheimischen betreut worden. Sie haben auf der Straße geschlafen, es war im Sommer, das war insofern nicht so schlimm. Aber sie sind am Anfang von den Einwohnern betreut worden. Dann ist ein Lager aufgebaut geworden mit Hilfe der UN, also die Zelte oder diese Wohneinheiten sind von der UN geliefert worden. Es gibt auch jetzt einige UN-Beamte vor Ort, das waren welche vor Ort, aber sehr wenige. Ich kann jetzt nicht sagen, vielleicht waren es 4 oder 5, also mehr waren es nicht. Und die waren hauptsächlich da, um, wenn die Flüchtlinge angekommen sind, sie in diese Wohneinheiten oder in diese Zelte einzuweisen. Und sie haben ihnen auch rechtlichen Beistand gegeben für bezüglich Asylfragen. Aber die meisten wollten das gar nicht, weil die meisten wollten weiter nach Athen und dann weiter nach Europa, weil sie Angst gehabt haben, wenn sie jetzt schon alles machen, dann bleiben sie in Griechenland hängen und das wollten sie nicht. Es war dann noch die Organisation Ärzte ohne Grenzen vor Ort, die für die medizinische Versorgung, Erstversorgung der Flüchtlinge zuständig waren. Es hat auch ein Krankenhaus gegeben auf der Insel. Und wenn schwerere Fälle waren, sind sie dorthin gekommen. Also die Flüchtlingslager, auch Hotspot, war alles im Hafen von Lucky. Aber wie gesagt, die ganze Insel kann man in 2-3 Stunden abfahren. Mhm. Und dann alles andere ist von freiwilligen Organisationen gemacht worden. Alles andere, da hat es niemand gegeben. Es wurde eben, die Essensausgabe wurde von Freiwilligen gemacht. Die Essensorganisation, das Essen hat zum großen Teil ist es in Restaurants hergestellt worden und dann eben so in kleine, soll ich sagen, so in
wie im Flieger
verpackt,
fast.
Ja, verpackt worden und dann ausgeteilt worden. Mhm. Und das die Organisation und so, das haben die Freiwilligen gemacht. Mhm. Und auch natürlich dann ausgeteilt, dann Tee oder Getränke, alles, das war alles, dafür waren die Freiwilligen zuständig. Es war auch so, dass die Kleiderverteilung und Sortierung und Organisation, auch Zukauf von Kleidern, wenn zu wenig gebrauchte Kleider da waren, das hat alles, ist alles über Freiwillige gelaufen. Und auch die Spenden gesammelt, ist auch über die Freiwilligen gelaufen. Fleros hat es gegeben, eine holländische Organisation, 2 oder 3 griechische und diese österreichische. Die österreichische, die war nur auf Fleros, weil das war eine sehr kleine, aber ja, effizient dafür, dass sie sehr klein war. Alle anderen Sachen, die wichtig waren für die Flüchtlinge, das ist alles über die Freiwilligen gelaufen.
Eine Freiwillige wie dich. Monika Pseiner, Rentnerin und Wirtschaftswissenschaftlerin, 33 Jahre lang für die OPEC, eine sehr spannende, aber auch nicht ganz unumstrittene Organisation der erdölexportierenden Länder. Von allem, was Monika dort erlebt hat, im Umgang mit diesen Ländern, den Menschen und auch den Machenschaften dort gelernt hat, das hören wir im Lauf des Vormittags hier in Feuer und Flamme. Ja, und worin sie unsere Zukunft sieht, in Sachen Energie.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
10:30 ist inzwischen. Ja, Feuer und Flamme heute mit einer Tierserin, die schon als Mädchen im Heim in Bozen die Studierzeit nach den Hausaufgaben zum Schmökern im Atlas genutzt hat und zum Reißen mit dem Zeigefinger im Atlas ganz sehnsüchtig den Autos der Hotel- und Pensionsgäste im elterlichen Betrieb hinterhergeschaut hat mit den auswärtigen Nummernschildern. Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Wahl-Wienerin dadurch, Monika Pseiner, hatte immer schon Fernweh und war ein Leben lang beruflich und privat viel auf Reisen. Das Merkwürdigste, das du je zum Frühstück gegessen hast, das war das?
Ah, zum Frühstück, ja, da fällt mir eigentlich ein, ich war mal in Japan und da habt es weißen Reis zum Frühstück gegeben. Und das ist mir jetzt so eingefallen.
Es schadet aber wahrscheinlich nicht, oder? Es tut gut.
Nein, es war halt schon auch noch was dazu, so Gemüse und so, irgendwelche seltsamen Sachen, die ich gar nicht so gekannt habe. Das ist mir jetzt so ad hoc eingefallen.
Was weißt du hier in Tiers daheim, wieder, wo du ja jetzt wieder deinen Lebensmittelpunkt hast, am meisten zu schätzen zum Frühstück?
Ich esse sehr gern gesunde Sachen. Also ich esse immer Müsli zum Frühstück. Okay. Also Haferflocken mit, dann tue ich immer Beeren hinein. Also im Sommer, wenn es frische Beeren gibt, was es halt so gibt. Und im Winter getrocknete Beeren.
Hast du deinen eigenen Garten da und Beeren?
Habe ich auch, ja. Ich habe welche gepflanzt, ja. Also im Winter, was es halt so gibt an getrockneten Beeren. Ich habe jetzt zum Beispiel von meiner Iran-Reise Berberitzen mitgebracht, weil im Iran isst man sehr viele Berberitzen, also nicht nur zum Frühstück, sondern man tut sie eigentlich in den Reis hinein, weil Berberitzen sollen sehr gesund sein.
Das stimmt, ich glaube Vitamin C.
Vitamin C und Antioxidantien. Mhm. Da habe ich jetzt 2 Kilo mehr mitgebracht und die tue ich auch hinein. Und dann tue ich Nüsse hinein und irgendein Obst, was ich gerade da habe und ein bisschen Joghurt. Ja, und Leinsamen, geschrottete Leinsamen oder Chiasamen manchmal auch. Das schmeckt mir halt so.
Dein Sohn Nino, der lebt in Deutschland, der lebt in Frankfurt, in einer Bankenstadt, der hat auch einen spannenden Job, eine spannende Freundin, einen spannenden Vater. Wir haben noch Zeit, darüber zu plaudern. Es ist alles mit Monika Pseiner heute, die wir in Weißlandbad in Tiers heute hier zum Frühstücksratscher besuchen. Ja, und wir sind mit der freiwilligen Flüchtlingshelferin und Rentnerin Monika Pseiner wieder auf Leros bei den Menschen dort, die sie im Rahmen ihrer freiwilligen Arbeit kennengelernt hat dort. Monika, du sagst, die Syrer, die sind nicht vom Aussehen her alle dunkel, haben nicht alle dunkle Augen, sondern sind zum Teil ganz blond, auch rothaarig, haben helle Augen. Wie sind Sie sonst? Wie hast du sie im Inneren erlebt? Verängstigt, verschlossen? Oder was war da dein Eindruck?
Die Menschen waren verschieden. Manche wollten sehr gern sprechen. Manche waren eher verschlossen. Manche waren, hat man offensichtlich gesehen, dass sie traumatisiert waren. Und ganz schlimm habe ich gefunden, die jungen Menschen, die Kriegsweisen. Es hat eben genug junge Menschen gegeben, die die Familie im Krieg verloren haben. Und die waren zum Teil wirklich arm dran. Das hat einem sehr berührt. Die waren auch zum Teil auffällig. Es waren so ein paar junge Burschen, 14, 15, 16 Jahren. Die waren, okay, mitten in der Pubertät, da sind auch unsere nicht ganz einfach, aber die waren einfach auffällig, manchmal auch schwer zum Haben. Beim Kleiderverteilen sind sie immer wieder gekommen und wollten immer wieder was anderes. Das geht natürlich nicht, weil wir haben viel zu wenig Sachen auch gehabt. Aber wenn man dann die Zeit gehabt hat, mit ihnen ein bisschen zu reden und sie haben einem so ein bisschen erzählt, was sie so erlebt haben und dass sie eben die Familie verloren haben, dann ist es ein bisschen besser gegangen.
Was tragen diese Frauen da auf ihren Schultern und Rücken? Hast du mit denen irgendwie besonderen Kontakt gehabt?
Mit Frauen habe ich viel Kontakt gehabt, weil es hat eben... Es hat das große Flüchtlingslager gegeben und dann hat es noch zwei so Speziallager gegeben, wo vor allem Frauen, also alleinstehende Frauen mit ihren Kindern waren, mit kleinen Kindern auch, deren Männer entweder schon in Europa waren oder deren Männer im Krieg waren oder die Witwen waren, die ihre Männer verloren haben. Oder da war ein Fall, die hat erzählt, sie ist eben verheiratet gewesen und hat zwei kleine Kinder, die sie auch mitgehabt hat. Und ihr Mann ist dann zu so einer Kämpfergruppe gegangen und hat sich total verändert. Er ist dann, wenn er nach Hause gekommen ist, hat er die Kinder geschlagen und auch sie. Und sie hat dann irgendwann ist sie von ihm weg und ist zu ihrer Familie. Und die Familie, die haben dann beschlossen, es wäre besser, wenn sie mit den Kindern flieht, weil man ja nicht weiß, ob der Mann wiederkommt. Also die war sehr traumatisiert. Also, und mit diesen, ich habe da in diesen Häusern da, wo eben in einem waren war Platz für bis zu 100 und im anderen nur so 30. Und da habe ich auch öfters Nachtdienst gehabt oder Abendschicht, weil da hat immer jemand von den Freiwilligen sein müssen, wenn etwas gewesen wäre, was ich ein Krankheitsfall oder so, dass man dann die Ambulanz hätte holen können. Es hat halt jemand sein müssen, weil doch viele überhaupt nicht Englisch konnten. Und da habe ich viel mit den Frauen gesprochen. Ja, die waren, ja, die haben halt ihre Kinder dabei gehabt und die haben gehofft, dass sie in Europa eine bessere Zukunft finden, aber haben auch gehofft, dass der Krieg bald zu Ende ist und dass sie wieder zurück können. Und es war nicht einfach. Die haben dann in diesen Speziallagern da, haben sie dann selber gekocht. Es war ganz wichtig, dass man sie auch was tun hat lassen.
Ja, klar.
Die haben selber gekocht, die haben selber aufgeräumt und sie haben sich dann irgendwie sie sind sich nützlich vorgekommen. Ja, und dann haben sie dann, wenn sie heraus waren aus dem Hotspot, haben sie dann auch ihre Handys gehabt und haben dann halt über Skype mit der Familie oder mit Freunden Kontakt gesucht und das war ganz wichtig für sie, dass sie eben nicht so sich allein und isoliert vorgekommen sind.
Was ist das beste Gefühl, mit dem man diesen Menschen gegenübertritt? Also jetzt Mitleid ist es ja nicht, eine gewisse Strenge vielleicht, oder was ist das, was sagst du?
Ja, Mitleid ist so eine Sache. Mitleid, wenn schon Mitgefühl, das ist ein ähnliches Wort, ja. Aber ist ein bisschen anders. Mitgefühl und so, dass man sie irgendwie für voll nimmt, dass man sie ernst nimmt und dass man, ja, und Strenge ist vor allem mit den Jungen sehr wichtig gewesen, weil ich habe auch einmal Dienst gehabt in den größeren Lager, wo viele Jugendliche waren und die waren zum Teil, die haben immer die Grenzen ausgelotet. Also mit denen muss man auch streng sein. Sonst mit den anderen, ja schon. Bestimmte Strenge hat man eigentlich mit den meisten haben müssen, weil zum Beispiel beim Kleider austeilen, es hat natürlich nicht alle Kleider waren gleich schön und nicht alle Schuhe waren gleich schön und alle wollten immer das Beste. Es ist eh verständlich, so sind wir Menschen. Und dann sind sie oft zweimal gekommen und da hat man oft streng sein müssen und sagen, sie haben schon was bekommen, es geht nicht mehr. Wir haben nicht mehr. Es ist einfach nicht anders gegangen. Ja.
2 Wochen auf Leros und ein Leben bei der OPEC. Es ist eher berufliches, über das wir weiter ratschen mit Monika Pseiner. Gleich im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Auch 33 Jahre im Dienste der OPEC, der Organisation Erdöl exportierender Länder, machen unseren heutigen Gast in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, zu einem Frühstücksgast, der ganz viel zu erzählen hat, die Wirtschaftswissenschaftlerin und Energieexpertin Monika Pseiner. Die Herausforderungen an der Zusammenarbeit mit den vorwiegend arabischen Ländern, die haben Sie immer gereizt in Ihrem Job, sagt sie. Und dieser Apparat, der ihr die Möglichkeit geboten hat, in die Welt hinauszugehen und ihr Fernweh zu stillen, das sie ja hatte, von dem wir gehört haben. Die OPEC erfüllt ja einige Bedingungen eines Kartells, sagst du selber, Monika. Also sie ist einfach umstritten als Institution. Sie kontrollierte vor allem früher ganz bewusst die Ölpreise und ist damit für uns als Verbraucher ja nicht wirklich eine Freundin.
Das sagen die Leute so, aber da muss man schon auch etwas sagen, wenn man an die Tankstelle geht und Benzin tankt und man zahlt, wie viel kostet der Benzin jetzt?
Also 1,290 kostet Diesel und 1,480.
Ja, okay. Liter. Wenn man da hingeht und das zahlt, über die Hälfte, weit über die Hälfte, ich glaube fast 60%, kriegt der Staat, der Finanzminister. Mhm. Also es ist auch nicht im Interesse der jeweiligen Finanzministers, dass die Ölpreise so hinuntergehen, weil ein Teil der Steuern sind fix und ein Teil der Steuern, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer, ist variabel.
Ja,
und da, wenn die Preise hinuntergehen, dann geht natürlich auch gehen die Steuereinnahmen hinunter. Mhm. Also das muss man schon ein bisschen diversifiziert anschauen. Natürlich, es ist ihr Rohstoff und sie wollen natürlich da mitverdienen, das ist schon klar.
Dass wir so abhängig sind von diesen erdölexportierenden Ländern, das sehen ja viele als fatale Tatsache an. Wie siehst du das?
Abhängig zu sein ist nie was Gutes. Das ist genauso beim Erdgas, ist Europa so stark von Russland abhängig. Und es ist auf jeden Fall besser, wenn man diversifiziert, wenn man den Energieverbrauch diversifiziert. Und das Beste dafür wäre, dass man mehr auf Erneuerbare umsteigt. Und das geht, es geht in die Richtung, aber es geht halt sehr langsam. Und es muss auch dazu gesagt werden, Erdöl gibt es nicht ewig. Momentan gibt es genug. Es ist jetzt keine Angst, man braucht keine Angst davor zu haben, dass es kein Erdöl mehr gibt, weil durch die ganzen Schieferölfunde, die es ja gibt, sind die Reserven massiv gestiegen. Aber irgendwann gibt es keines mehr.
Die OPEC hat 12 Mitgliedstaaten, ja. Da ist Kuwait dabei, Saudi-Arabien natürlich, also diese die arabischen Länder. Dann Iran, Irak, dann Venezuela, Ecuador. Das sind Länder unter einem Hut, die teilweise im Krieg miteinander gestanden haben. Wie schwierig ist es, diese Länder unter einen Hut zu kriegen?
Ja, das war nicht immer leicht. Also wenn ich denke, in der Zeit, in der ich bei der OPEC war, hat es einen Iran-Irak-Krieg gegeben. Da ist über Politik nicht geredet worden. Bei den Konferenzen sind die Delegierten auch am gleichen Tisch gesessen. Und ja, es hat dann natürlich unterschiedliche Auffassungen auch gegeben bezüglich Erdölförderung und so weiter. Aber die Politik so direkt ist nicht hineingetragen worden.
Die größte Herausforderung dieser 33 Jahre bei der OPEC für dich, kannst du dich daran erinnern?
Was sehr schwierig war, immer die Anpassung an neue Chefs, weil unsere Chefs, die sind ja nie lang geblieben. Das waren ja Diplomaten, die vom Ölministerium geschickt worden sind. Und die sind unterschiedlich lang geblieben, also maximal 8 Jahre, aber viele sind nur 3 Jahre geblieben oder 5 Jahre oder 4 Jahre. Und dieser dauernde Wechsel an Chefitäten von verschiedenen kulturellen mit verschiedenen kulturellen Background, das war nicht immer so leicht. Also ich habe Chefs gehabt, ja, von allen Mitgliedsländern eigentlich. Meine letzten 3 Chefs waren Saudis, ich habe Iran einen Chef gehabt, Irak, Venezuela, von überall her. Und das war nicht so leicht, weil vor allem auch, wie ich dann älter geworden bin, war es ja dann oft so, dass meine Chefs jünger waren wie ich. Das ist an und für sich für mich kein Problem, aber für die war es manchmal, glaube ich, ein Problem. Und ich habe sehr viele intelligente, kluge Chefs gehabt. Aber eines haben alle nicht gut können und das ist organisieren. Ich weiß nicht warum. Das liegt ihnen einfach nicht. Es wurde immer alles im letzten Augenblick gemacht.
Was war das Wichtigste, was du über die Menschen im arabischen Kulturraum gelernt hast?
Die Menschen im arabischen oder im muslimischen Kulturraum, weil die Iraner sind ja auch Moslems, aber keine Araber. Und in Nigerien gibt es auch viele Moslems, aber sind auch keine Araber. Ja, es ist sehr wichtig, dass man Respekt für ihre Kultur hat, für ihre Religion, dass man auch Interesse zeigt für ihr Land, für ihre Geschichte. Weil ich habe so den Eindruck, durch die Veränderungen, vor allem in den letzten 20 Jahren, leiden sie sehr darunter, dass sie eben von vielen irgendwie, sage ich jetzt einmal, vielleicht ein bisschen übertrieben ausgegrenzt werden, dass man auf sie herabschaut. Und das vertragen sie überhaupt nicht. Also es ist wichtig, dass man sie für voll nimmt Ja, und ihre Religion und auch ihre Kultur respektiert. Sie sind sehr gastfreundlich, sehr hilfsbereit, sehr auch gute Freunde. Ich habe jetzt noch mit vielen meiner Mitarbeiter oder Vorgesetzten auch noch Kontakt. Und ja, also ich kann da eigentlich nur Positives berichten. Aber man muss halt ihre besonderen Eigenheiten, auf ihre besonderen Eigenheiten Rücksicht nehmen.
Und was hat man als Frau zu tun oder zu sein, damit man auch beruflich, also fachlich ernst genommen wird?
Fachlich wird man schon ernst genommen, man muss halt viel leisten. Also man muss, vielleicht muss man mehr leisten als die männlichen Kollegen und dann wird man schon ernst genommen. Also ich habe da eigentlich nie Probleme gehabt. Im Gegenteil, meine letzten drei Chefs waren aus Saudi-Arabien und gerade der letzte, aber auch der vorletzte, die waren immer stolz, dass sie weibliche Mitarbeiter hatten. Die haben das immer sogar hervorgehoben, wenn zu bestimmten Anlässen.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Wir genießen den Cappuccino heute am Vormittag mit Blick auf den Rosengarten, daheim bei der Wirtschaftswissenschaftlerin und Energieexpertin Monika Psenner in St. Zyprian. Nach 33 Jahren bei der OPEC in Wien genießt sie jetzt das Reisen, ihre große Leidenschaft noch mehr, natürlich privat. Und sie ist recht frisch zurück aus dem Iran. Eins ihrer nächsten Ziele wird wieder ein Flüchtlingscamp irgendwo im Süden Europas sein, im Mittelmeer. Von ihren Erfahrungen beim letzten Mal hat sie uns ja in der vergangenen Stunde bis 11 Uhr sehr viel erzählt. Über die Herausforderungen ihrer Ehe mit einem Algerier gibt es in der kommenden Stunde auch noch viel zu besprechen. Über ihr Verhältnis, Vorurteilen anderen Kulturen gegenüber. Über unser aller Zukunft in Sachen Energie, auch sehr spannend. Also bis 12 Uhr bleibt uns noch mit Monika Psenner zu Südtirols beste Musikmix am Wochenende. Einen ganz schönen Sonntagvormittag von uns. Ein Berufsleben lang hat die Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Psenner, unser Gast in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute bei der OPEC, der Organisation Erdöl exportierender Länder, mit Menschen aus der ganzen Welt zu tun gehabt, egal ob Asien, Afrika oder auch Amerika, Mittelamerika, vor allem Südamerika. Du bist ja sehr offen im Umgang mit Menschen. Aber deine Vorurteile und ein gewisses Schubladendenken gegenüber Menschen hast du doch irgendwie, sagst du.
Ja, das ist schon. Ich habe dann aber immer versucht zu ergründen oder herauszufinden, warum sind sie so. Zum Beispiel ist bei den Arabern oder bei den Muslimen vielleicht überhaupt, ist sehr viel Misstrauen da. Man misstraut sehr viel. Und interessanterweise, sie misstrauen sich selber oder ihresgleichen mehr wie den Fremden. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Und ich habe da oft mit Kollegen auch drüber geredet, also Nicht-Arabern. Und ein Grund, wieso so viel Misstrauen ist, ist sicher, weil sie aus Ländern kommen, wo praktisch alles es gibt keine demokratischen Länder in der OPEC. Ja, es gibt das eine oder das andere, das demokratische Systeme hat, aber auch nicht so mit unseren demokratischen Systemen vergleichbar. Und in solchen Systemen ist einfach, Vertrauen gibt es da nicht, weil es ist sehr korrupt auch in diesen Ländern und man weiß nie, man traut dem anderen einfach nicht. Man darf ja nicht vergessen, in Ländern wie im Irak zu Zeiten Saddam Husseins oder auch im Iran zu Zeiten, immer noch, aber vor allem zu Zeiten gleich nach der Revolution oder auch in Libyen zu Zeiten Gaddafis, die Leute haben sich gegenseitig nicht getraut, weil niemand über Politik hat man nicht reden können. Und wenn jemand ein falsches Wort gesagt hat, dann war es so, dass der möglicherweise verraten wurde. Vertrauen ist eine Eigenschaft, die in solchen Systemen sehr schwer überleben kann, sage ich einmal.
Dein Sohn Nino, der arbeitet im Bankengeschäft in Frankfurt. Was sind die Werte, die du ihm mit auf den Weg gegeben hast?
Mein Sohn ist multikulturell aufgewachsen, sage ich jetzt einmal. Er ist, also ich bin Südtirolerin, habe in Wien gelebt. Sein Vater ist Algerier mit französischem, auch von mütterlicherseits auch französischen Einschlag. Und er hat eine Kinderfrau gehabt, die mit ihm nur Englisch geredet hat. und ist dann ab mit 3 Jahren in den französischen Kindergarten gegangen und ist dann auch in die französische Schule in Wien gegangen, wo Kinder von der ganzen Welt sind. Und das war halt bei uns zu Hause halt immer sehr, sehr bunt. Und ich habe ihm mitzugeben versucht, dass eben Menschen danach eingestuft werden sollen, wie sie sind und nicht woher sie kommen.
Es ist eine Ehe und eine Partnerschaft mit jemandem aus einem anderen Kulturkreis, ja, natürlich nicht ganz einfach. Es ist ein Thema, über das wir gleich mit Monika Psender hier auf Südtirol 1 in Feuer und Flamme weiterratschen möchten. Jetzt, jede Ehe hat ihre Herausforderungen. Eine Ehe natürlich mit einem Menschen aus einem völlig anderen Kulturkreis, sie hat ihre ganz eigenen. Monika Psender, Wirtschaftswissenschaftlerin, lange bei der OPEC in Wien, die wir heute hier daheim in Thiers, in Weißlandbad besuchen, im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme, war mit einem Algerier verheiratet. Wie hast du das erlebt? War da das Kulturelle immer ein großes Thema oder doch nur am Rande?
Nein, das war nur am Rande ein Thema, weil ich habe ja gearbeitet in einer Umgebung, wo alles Leute aus fremden Kulturkreisen waren. Also es war nicht ein großes Problem. Auch weil mein Ex-Mann nicht sehr streng muslimisch war. Er ist auch mütterlicherseits, er ist selber in eine katholische Schule gegangen, weil er mütterlicherseits eigentlich Franzose ist. Und er hat mir auch nie vorgeschrieben, oder er hat nicht vorgeschrieben, dass unser Sohn Moslem werden muss. Er hat das eigentlich mir überlassen. Und ich habe eigentlich meinem Sohn gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, das musst du selber entscheiden. Er ist dann, seine besten Freunde sind in den katholischen Unterricht gegangen und er wollte dann auch dorthin gehen. Und das ist er dann auch gegangen und es hat dann auch Erstkommunion gehabt, also ist getauft worden, der Erstkommunion gehabt und Firmung. Und das war für meinen Ex-Mann überhaupt kein Problem. Der hat ist auch bei der Erstkommunion, bei der Firmung dabei gewesen. Also wenn es da Probleme gegeben hätte, das wäre für mich schon vielleicht ein bisschen problematisch gewesen. Das war nicht der Fall. Ja, also ich kann sagen, dass bezüglich fremder Kultur hat es da nicht Probleme gegeben. Und unsere Ehe ist auseinandergegangen, aber sicher nicht deshalb, weil er aus einem fremden Kulturkreis gekommen ist. Aber es gibt natürlich schon, es ist nicht so leicht, weil einfach verschiedene Auffassungen über Kindererziehung sind. Aber wie gesagt, bei meinem Mann war das nicht der Fall.
Seither nicht den Mann an deiner Seite zu haben. Wie lebst du damit?
Ja,
weil du hast so viele Freunde verteilt auf die ganze Welt und du skypst viel.
Das hat alles Vor- und Nachteile. Wenn man allein lebt, dann kann man tun und lassen, was man will. Aber natürlich ist es sicher auch sehr schön, einen netten Partner zu haben. Das hat sich halt nicht so ergeben. Ich meine, jetzt bin ich nicht mehr so jung, es wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch nicht ergeben, aber
das
man weiß nie.
Zum Beispiel nicht, ja eben.
Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ja.
Das sage ich auch.
Ja, für ein Kind ist es sicher besser, in einer Familie aufzuwachsen, das muss ich schon sagen. Also ich habe oft auch ein schlechtes Gewissen meinem Sohn gegenüber gehabt, dass er eben ab einem bestimmten Alter dann nicht mehr in einer Familie aufgewachsen ist. Aber er hat Kontakt mit seinem Vater, so ist das nicht.
Feuer und Flamme heute. Mit einer Frau, die neben ihrem spannenden Job bei der OPEC, der Organisation Erdöl exportierender Länder in Wien, überhaupt sehr spannende Interessen hat, allem voran das Reisen, ratschen wir uns weiter durch den Vormittag mit der Wirtschaftswissenschaftlerin, Energieexpertin, Rentnerin inzwischen, Monika Psender. Dass du auf der Reise im Iran warst vor kurzem, dass du auf Leros warst als Flüchtlingshelferin, heißt das, dass es hier für dich nach wie vor schwer ist, in Südtirol auszuhalten? Oder bist du schon sehr gerne hier jetzt mit deinem Lebensmittelpunkt sozusagen?
Ich bin im Sommer sehr gerne hier, in der warmen Jahreszeit bin ich sehr gerne hier. Im Winter fällt es mir schwer, weil da ist es mir zu einsam. Und das mit dem Reisen, auch wenn ich lebe ja zum Teil auch in Wien, aber reisen tue ich auch, wenn ich in Wien bin. Also das Nomadenhafte, das habe ich ein bisschen in mir. Ich bin schon als junges Mädchen, so viel ich konnte damals, da hat es noch nicht so viele Möglichkeiten gegeben, sehr gern gereist. Und wie ich studiert habe, habe ich mir das bisschen Geld, das ich gehabt habe, immer gespart, dass ich irgendwo hinfahren konnte. Wenn ich von einer Reise zurückkomme, dann denke ich schon wieder an, wo ich wieder hinfahren könnte.
Ich finde das immer spannend, wenn man mit Menschen darüber spricht, die ganz viel im Ausland waren, wie sie Südtirol selber erleben. Was fällt dir da auf an Schönem und an weniger Schönem?
Wie ich Südtirol erlebe? Ja, Südtirol erlebe ich als sehr wohlhabendes Land. Also ich glaube, dass es den Leuten trotz Krise immer noch recht gut geht. Zumindest man hat so den Eindruck, ich weiß nicht, man sieht ja nicht hinter die Kulissen, aber im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, es geht den Leuten sehr gut. Die Leute sind eigentlich recht freundlich. Also wenn ich in Bozen in die Geschäfte gehe, sind die Leute freundlich. In Wien sind sie meistens nicht so freundlich, aber das ist was typisch Wienerisches. Die Leute legen großen Wert darauf, sehr schick angezogen zu sein. Das ist wahrscheinlich der Einfluss der Italiener, ist ja was Schönes. Man lebt gern, die Leute lassen sich's gut gehen, reisen ja auch sehr viel, die Südtiroler sind sehr, für ein kleines Land finde ich sie eigentlich recht offen.
Das ist nett, dass du das sagst, weil das glaube ich...
Glaubst du nicht?
Doch, glaube ich schon, aber eben, wenn du es bemerkst, dann finde ich das schön.
Jetzt habe ich eigentlich nur Positives gesagt. Was der Wohlstand hat, bringt ihm nicht nur Positives mit sich. Und das ist sicher jetzt nicht typisch südtirolerisch. Man hat so den Eindruck, dass manche Menschen über den Wohlstand ein bisschen von der Herzlichkeit, der Freundlichkeit manchmal auch ein bisschen verloren haben. Aber das würde ich jetzt nicht durchweg sagen, aber manchmal fällt mir das so ein bisschen auf.
Es ist Monika Pseiner heute in Feuer und Flamme, die vielleicht wieder als freiwillige Flüchtlingshelferin nach Griechenland gehen möchte. Das hören wir auch noch vor 12 hier auf Südtirol 1 heute ausführlicher.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Ein schönes Wochenende und einen schönen Sonntagvormittag darf ich Ihnen heute hier im Gespräch mit der Energieexpertin und Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Pseiner wünschen. Nach ihrem Job bei der OPEC und durch das Fernweh, das ihr angeboren ist, gibt es viele Länder, für die sie Feuer und Flamme ist. In Asien, im Mittleren Osten, weil sie den sehr gut kennt, aber auch in Südamerika. Die letzte Reise hat sie in den Iran geführt. Monika, das Schönste an deinen Reisen?
Was für mich immer wichtig ist, wenn ich ein Land bereise, dass es mir möglich ist, mit den Menschen auch ein bisschen zu reden. Und da ist es dann in Ländern, wo ich die Sprache nicht kann und wo die Menschen auch nicht Englisch reden, da tue ich mir dann schwer. Weil ich finde, ein Land ist erst dann so richtig interessant, wenn man die Menschen auch ein bisschen kennenlernt.
Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich, du hast gesagt? Also natürlich Spanisch, dann Englisch natürlich, Französisch nehme
Englisch,
ich an.
Französisch, also Englisch spreche ich am
Deutsch,
besten,
Italienisch.
Weil ich ja immer nur in Englisch gearbeitet habe. Französisch habe ich gelernt, dann auch schon auch so in Eigeninitiative und dann, wie mein Sohn in die französische Schule gegangen ist, habe ich es dann besser gelernt. Spanisch habe ich auch so allein gelernt, und weil ich viel in Südamerika war. Und ja, das Deutsch, Italienisch.
Russisch, glaube ich, ein bisschen,
Russisch,
gell?
Kann ich ein bisschen, ja. Und Arabisch habe ich ein paar Mal angefangen, aber ich kann nicht, also ich kann jetzt sagen, ich kann Arabisch, ich kann ein paar Satzeln sagen, ich kann, ja, und vielleicht 100 Wörter. Leider, das tut mir leid, dass ich nicht mehr Sprachen gelernt habe, weil jetzt, wenn man ein bestimmtes Alter hat, ist das sehr schwierig. Ich versuche jetzt mit Russisch weiterzukommen und das ist da nicht gibt, so leicht.
Da gibt, würden wir auf Südtirolerisch sagen.
Bitte?
Da gibt. Das ist Monika Pseiner heute, noch bis 12 Uhr in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Thema Energie ist eine der größten Herausforderungen, denen sich unsere Welt stellen muss in naher Zukunft, aber eigentlich am besten schon gestern. Ja, wohin gehen wir, wohin sollen wir? Energieexpertin über 30 Jahre lang bei der OPEC in Wien. Monika Pseiner. Meine Frage an dich.
Wohin wir sollen, ist, glaube ich, ganz klar weg von der fossilen Energie, die die Umwelt belastet, die vor allem die Erderwärmung erhöht und viele Katastrophen schon hervorgerufen hat und es noch mehr tun wird. Dahin sollen wir. Wie schnell wir dahin kommen, ist eine große Frage. Die letzte Klimakonferenz in Paris letztes Jahr, die war doch ein gewisser Erfolg, weil doch die meisten Länder also Zustimmung gegeben haben, dass eben die Erderwärmung nur eine bestimmte Höhe erreichen darf. Die ganzen Detailfragen sind noch nicht geklärt. Die große Konferenz wird es in Marrakesch geben, Ende des Jahres, und da hofft man halt wieder ein Stück weiterzukommen. Die Zeichen stehen dafür, dass erneuerbare Energie wirklich wichtiger wird. Es steigt jedes Jahr. Eine interessante Sache konnte man beobachten. Üblicherweise war es so, dass wenn der Erdölpreis gesunken ist, Der Erdölpreis war niedrig, die Investitionen in Erneuerbare waren auch niedrig, weil dann hat es sich nicht so gelohnt. Mhm. Aber interessanterweise, seit 2014 ist der Ölpreis ordentlich gefallen, er hat sich ein bisschen erholt, aber ist immer noch viel niedriger wie vorher. Im Jahre 2015 sind die Investitionen weltweit in Erneuerbare immens gestiegen, trotz niedrigen Ölpreis. Und zwar vor allem in den Vereinigten Staaten und auch in China. Das heißt, es tut sich etwas. Diese Korrelation niedriger Ölpreis, weniger Investitionen in Erneuerbare ist nicht mehr da.
Ist durchbrochen.
Es gibt da eine Veränderung. Und auch diese, was an der UNO-Konferenz in Paris geschehen ist, diese Zusagen, die von den meisten Ländern, vor allem von den wichtigen Ländern gemacht wurden, dass sie eben wirklich jetzt den Willen haben, weniger fossile Energien zu verbrauchen und eben Maßnahmen zu ergreifen, um Erneuerbare zu stark zu fördern und in diese Richtung zu gehen, das trägt Früchte. Also ich bin da optimistisch, aber es wird Geduld brauchen.
Wir hören es aber trotzdem von einer Fachfrau wie dir sehr gerne, dass du optimistisch bist. Weil ich bin so eine, wenn ich höre, Marrakesch im November, glaube ich, ist das, davon halt, da denke ich mir, ja, da wird halt wieder groß geredet. Und aber konkret fixiert, wann fixieren wir was?
Ich bin gerade dabei, einen Artikel über Elektroautos zu schreiben. Auch da tut sich einiges. Also es gibt kein großes Autounternehmen, keine große Autofirma, die nicht ein Elektroauto in ihrem Programm haben. Mhm. Und es nimmt zu und zu und zu.
Ja, natürlich, die Reichweiten werden, glaube ich, besser.
Ja, Porsche hat eine neue Batterie erfunden, die Reichweite viel, viel größer jetzt ist. Und es tut sich was. In Amerika, Kalifornien ist ein Staat im Staat, sagt man immer. Und was in Kalifornien geschieht, geschieht dann irgendwann in Amerika. Mhm. Und da nimmt der Anteil an Elektroautos ordentlich zu. Man muss auch sagen, der Präsident Obama hat auf dem Gebiet der Energie, also weg von der fossilen Energie und hin zu mehr Erneuerbaren, hat er vieles geleistet. Also es ist zu hoffen, dass der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin den gleichen Weg geht.
Mhm. Du hast 2 Wochen auf Leros als Flüchtlingshelferin verbracht. Wir haben vorhin ausführlich darüber gesprochen. Und möchtest dorthin zurück? Sind die Pläne schon sehr konkret? Oder?
Ich wollte ursprünglich im Juni noch einmal hinunter, aber das wird sich nicht ausgehen, weil ich andere Verpflichtungen auch habe. Ich werde im Herbst hinuntergehen, weil im Sommer, ich vertrage die Hitze sehr schlecht. Mhm. Also Sommer, außer es ist ganz dringend notwendig. Aber ich habe vor, wieder hinunterzugehen. Vielleicht diesmal sogar länger als 2 Wochen. Also 3 Wochen könnte ich es gut aushalten. Und würde wieder mit dieser Organisation gehen. Mhm. Und vielleicht würden sie mich woanders brauchen. Weil die sind momentan, die sind auf Leros, aber die sind auch in der Nähe von Athen, von Piräus. Weil dadurch, dass jetzt weniger Flüchtlinge auf die Inseln kommen, sind ja sehr viele Flüchtlinge, die von den Inseln Richtung Athen gefahren sind mit der Fähre, die sind dort irgendwo gestrandet in irgendwelchen Lagern und da fehlt es auch hinten und vor, da braucht es wirklich viele, viele Helfer, weil Griechenland einfach überfordert ist.
Ja, das war es fast schon in Feuer und Flamme, mit dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück mit Monika Psenner aus Weißlandbad, heute bei ihr hier daheim. Verabschieden wir uns gleich mit dem Frage-Antwort-Spiel und zwar nach diesem Wochenendhit hier. Feuer und Flamme in den letzten Zügen für den heutigen Sonntagvormittag. Energieexpertin Monika Psenner sieht nicht ganz schwarz in die Zukunft, haben wir eben gerne gehört, muss ich dazu sagen. Auch gespannt ihren Erzählungen aus dem Flüchtlingscamp auf Leros gelauscht. Und wie jedes Südtirol 1 Sonntagsfrühstück bringen wir auch dieses hier zu Ende mit dem Frage-Antwort-Spiel. Monika, diese 2 Wochen auf Leros waren für mich
eine ganz wertvolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Das Traurigste an diesem Thema, Flüchtlinge, das kein Thema ist, sondern das Menschen sind, ist für mich,
dass die Menschen ihre Heimat verlassen müssen, dass sie zum Teil ihre Familie verloren haben und dass sie nicht wissen, wie es weitergeht.
Die OPEC ist für mich
eine Organisation, für die ich 33 Jahre gearbeitet habe, die ich in- und auswendig kenne, die schon oft totgesagt wurde, aber immer überlebt hat und ich glaube, sie wird auch in Zukunft überleben.
Meine beste Energiequelle ist
der Glauben an das Gute im Menschen.
Traurig macht mich.
Traurig macht mich, wenn die Menschen für andere Menschen, die in Schwierigkeiten sind, nichts übrig haben.
Ich ärgere mich am meisten. Du bist wahrscheinlich nicht jemand, der sich viel ärgert, oder?
Ich ärgere mich nicht viel.
Gell? Ich denke es mir gerade.
Ich ärgere mich am meisten, wenn ich mich über Kleinigkeiten aufrege.
Immer mit auf Reisen nehme ich.
gute Laune und Bücher über die Länder, die ich bereise.
An Menschen schätze ich
Verlässlichkeit, Humor, Offenheit und positives Denken.
Und ein richtig gutes Mittagessen wäre jetzt für mich
Fisch mit Gemüse und Kartoffeln.
Bist du diejenige, die jetzt zu Mittag in die Küche geht und kocht, oder wer macht das bei euch daheim?
Ich koche meistens. Mhm. Ja, manchmal, ja, die Padante kocht für die Mama, aber wenn die Padante frei hat, und das ist ja öfters der Fall, koche ich für die Mama. Und manchmal am Sonntag koche ich manchmal für die Mama und für die Padante.
Kochst du viel irgendwie arabische Speisen auch? Oder?
Ich koche ab und zu auch ausländisches, also fremde Sachen. Ich habe ja aus dem Iran mir Berberitzen mitgenommen und mache einen Reis mit Berberitzen, und da kann man auch so Mandeln oder sowas hineingehen. Das ist typisch, das lieben die Iraner.
Gut, gut. Viel, viel Freude bei allem noch. Monika Pseiner, vielen Dank für die viele Zeit und die Einladung natürlich. Und alles Gute. Die letzten Worte gehören dir, wenn du magst, für diesen Sonntagvormittag.
Danke, dass du gekommen bist, Sarah. Du stellst immer recht interessante Fragen, die mir manchmal Kopfzerbrechen bereiten.
Aber er ist nicht zerbrochen. Genieß deinen Sonntag. Danke dir, gell.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Mit Sarah Bernardin.